SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Susan Moldenhauer.
Herzlich willkommen. Ich freue mich so, hier zu sein. Es ist eine große Ehre, zumal ich die Sendung so liebe und schätze. Und wirklich großes Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Na, freut uns, dass Sie hier sind. Und wir sind gespannt, was Sie zu sagen haben. Denn Sie sind Finanzwirtin. Sie haben ganz unterschiedliche Jobs gemacht. Sie waren zum Beispiel auch mal in einem Callcenter. Sie waren selbst Führungskraft und sind inzwischen als Karriereberaterin tätig. Für diejenigen, die sich im Beruf verändern möchten, sich bewerben oder vor Gehaltsverhandlungen stehen. Steigen wir vielleicht einfach mal mit Ihrer eigenen Geschichte ein. Können Sie sich an Ihre erste Gehaltsverhandlung erinnern?
Da muss ich tatsächlich mal zurückgehen, ob das jetzt eine Gehaltsverhandlung war. Doch, ich kann mich erinnern, das war in jenem Callcenter, was Sie erwähnt haben. Da habe ich tatsächlich verhandelt, weil ich nebenberuflich schon eingestiegen bin als Trainee in die bunte, große Welt der Finanzdienstleistungen. Und ich brauchte also mehrere Standbeine. Und ich habe mir ganz gezielt das Callcenter gesucht, um meine Kommunikationsfähigkeiten am Telefon zu schärfen.
Harte Schule kann das sein, glaube ich.
Absolut harte Schule, also von bis, da ist alles drin. Und in diesem Zusammenhang habe ich dort verhandelt und habe gesagt, Freunde, lasst uns doch mal eine Lösung finden. Ihr habt Lohnnebenkosten, macht mich doch bitte in den Freiberuflerstatus, setzt mich da rein. Und somit können wir uns da entgegenkommen. Und da habe ich tatsächlich verhandelt und habe mehr verdient als mein Vorgesetzter damals.
Das ist nicht schlecht.
Das war eben durch diesen kleinen Kniff und Trick haben wir das dann hinbekommen. Aber als Selbstständige habe ich natürlich auch eine andere Aufgabe. Ich muss dann meine eigenen Kosten zahlen, also für Krankenversicherung, für Altersabsicherung und so weiter. Und das geht natürlich davon wieder ab.
Hatten dann einen ganz anderen Status wahrscheinlich als die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Callcenter. Mhm. Das sorgt dann aber vielleicht auch für Unmut. Das ist ja gar nicht so einfach.
Das hat tatsächlich gar nicht so die Runde gemacht. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Gehaltsverhandlungen. Das, was zwischen den Parteien besprochen wird, bleibt natürlich dazwischen, bleibt im Raum. Und ich bin natürlich nicht so jemand, der dann rumgelaufen ist und gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier das und das erreicht. Sondern das war mein Dazutun. Ich habe für mich verhandelt und es war in meiner Situation wichtig damals. Und das blieb auch bei mir.
Was haben die denn als Argument genommen, dass sie im Preis so hoch gegangen sind? Weil sie hätten auch sagen können, auch der Preis ist uns zu hoch, wir stellen einfach jemand anderes ein.
Die hatten gar kein Argument, interessanterweise, weil ich habe sofort den Wind aus den Segeln genommen, nämlich das Gegenargument gebracht. Also ihr habt ja Ausgaben, ihr habt über der Bruttoebene noch eine Arbeitgeber-Bruttoebene und lasst uns da doch mal schauen, wie wir da zusammenkommen. Und somit hat sich das für den Arbeitgeber auch gerechnet.
Also das ist schon mal wichtig festzuhalten. Es muss sich für beide Seiten am Ende rechnen. Wenn wir jetzt beim Callcenter sind, sprechen ist ganz wichtig. Jetzt sitzen wir hier im Studio. Mhm. Es kommt auf die Stimme an, es kommt darauf an, wie wir sitzen. Machen Sie sich darüber vorher Gedanken?
Mittlerweile nicht mehr so viel wie ganz zu Beginn meiner Laufbahn. Also ganz zu Beginn habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, gelernt auch im Callcenter. Da gibt es so kleine Tricks, ne? So ein Smiley sich mal aufkleben, einen netten Spruch auf die Bürowand kleben, eine nette Karte bereithalten, bequem sitzen, die Klamotte entsprechend auswählen. Also habe ich einen ganz wichtigen Call. Dann finde ich es auch ganz toll, wenn man sich so anzieht, als würde man sich live gegenüber sitzen.
Das haben wir jetzt gerade bei dem Homeoffice erlebt, dass die Leute dann obenrum schick waren und untenrum vielleicht noch einen Schlafanzug anhatten zum Beispiel.
Ganz genau. Ach, da gab es schon ein paar spannende Geschichten, die mir so zu Ohren gekommen sind. Also wollen wir mal lieber nicht ins Detail gehen, sonst wird das hier zu bunt.
Susan J. Moldenhauer heißt es ganz genau bei uns in SWR 1 Leute. Sie sind Karriereberaterin. Das Susan ist englisch ausgesprochen. Was für einen Hintergrund gibt's da?
Eigentlich einen ganz banalen. Meine Eltern wollten einen internationalen Namen haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie englische Wurzeln hätte. Ich habe andere Wurzeln. Ich habe nämlich deutsche und bulgarische Wurzeln tatsächlich. Und meine Mutter heißt selber auch mit J, fängt mit J an. Ich löse auch gleich auf. Und ihre Großmutter, also meine Urgroßmutter, hat den gleichen Namen. So, jetzt löse ich mal auf. Jenny steckt dahinter. Jenny im Bulgarischen ausgesprochen oder Jenny, sagen wir bei uns in unseren Gefilden. Und das ist so eine Tradition, die sich durchzieht. Und die finde ich tatsächlich ganz spannend.
Warum haben Sie es nicht ausgeschrieben?
Ich habe mir einfach gedacht, das ist wie so ein Markenzeichen. Also ich finde, dass wir kommen natürlich darüber auch ins Gespräch und viele Menschen fragen nach, manche auch nicht. Es würde auch, glaube ich, bei dem Nachnamen zu viel Platz wegnehmen. Deswegen habe ich gedacht, mir reicht das J und Das finde ich ganz spannend.
Die bulgarischen Wurzeln sind ja auch ganz spannend. Mhm. Welche Verbindungen haben Sie nach Bulgarien?
Also jetzt aktuell, natürlich bewegt mich logischerweise auch das, was um uns gerade geschieht. Ansonsten kann ich sagen, dass es eben die Wurzel oder die Wurzeln meiner Familie mütterlicherseits liegen dort. Und das Spannende ist, dass eben diese Familie oder dieser Teil meiner Familie ja vor langer Zeit auch schon im Westen unterwegs war. Also ich verstehe mich wirklich als Europäerin, so sitze ich auch hier. Ost und West vereinige ich in mir. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Urgroßmutter, die hat also 1904 bis 6 rum in Berlin studiert. Und da kommen wir wieder zum Thema Frauen. Da war es Frauen eben noch nicht gestattet, in Deutschland weitestgehend zu studieren. Und sie konnte, weil sie eben als Ausländerin reinkam in das Land, studieren und hat sich auch stark gemacht für Frauen. Und das ist mir jetzt in letzter Zeit erst bewusst geworden. Ja, es ist 100 Jahre hinterher und ich kriege fast Gänsehaut. Und sie hat sich damals schon eingesetzt für Frauen, hat also dafür gesorgt, dass Frauen in Bulgarien arbeiten durften. Sie gehörte zu dieser Generation der Suffragetten oder Suffragetten an, die auch damals ganz starke Frauen, die für das Wahlrecht gekämpft haben, war international vernetzt und so weiter.
Wie sind Sie auf Ihre Geschichte dann gestoßen und haben recherchiert und haben ja vielleicht dann auch so ein bisschen den Weg in Ihre Fußstapfen gefunden?
Ich muss dazu sagen, gar nicht bewusst. Also ich habe jetzt die Idee auch zum Buch, die ist komplett so entstanden. Auch die Idee, dass ich in diese Frauenunterstützung gehe und mich spezialisiere, gerade auf Gehaltsverhandlungen für Frauen, die ist tatsächlich so gekommen. Das ist auch der berühmte Zufall.
Es gibt ja keine Zufälle, heißt es immer.
Genau, und es ist mir tatsächlich jetzt erst bewusst geworden, dass es ja wirklich vor 100 Jahren tatsächlich schon mal starke Frauengeneration gegeben hat und dass meine Urgroßmutter dazugehört hat. Ich weiß, meine Mutter hat natürlich immer davon gesprochen, aber ich habe jetzt auch im Zuge des Schreibprozesses ganz absichtlich das Werk meiner Urgroßmutter, die war auch Schriftstellerin witzigerweise, habe ich gar nicht angefasst. Weil ich habe gesagt, ich mache das hinterher, ich möchte mein Buch erstmal so frei schreiben und dann bin ich gespannt, was von der Haltung, die ich verkörpere im Buch, was da vielleicht von meiner Urgroßmutter vor 100 Jahren auch schon thematisiert worden ist. Also das wird vielleicht ein nächstes Buch, wer weiß.
Als Karriereberaterin haben Sie festgestellt, dass Gehaltsverhandlungen insbesondere bei Frauen ein schwieriges Thema sind. Warum das denn?
Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also das sind ganz viele verschiedene Perspektiven, aus denen wir dieses Thema heraus betrachten können. Zum einen hat das soziokulturelle Hintergründe. Wie sind wir aufgewachsen? In welcher Gesellschaft sind wir groß geworden? Was sind da vielleicht noch für vermittelte alte Glaubensmuster und Strukturen, die sich in unseren Köpfen verfestigt haben? Dann kommt noch hinzu das Thema die eigene Leistung. Also zur eigenen Leistung zu stehen, diese auch zu präsentieren, erstmal die anzunehmen und zu verstehen, ich bin wirklich gut in dem, was ich mache, und das dann nach draußen zu bringen und zu transportieren. Und dann haben wir auch so etwas in uns, was uns sagt, ach, sei doch mal lieb und nett und versuch mal in die Kooperation zu kommen, auf die Beziehungsebene zu gehen und sei nicht so fordernd.
Lässt sich das echt so pauschal über Frauen sagen?
Ich weiß nicht, ob es pauschal ist. Ich kann nur selber von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe jetzt mit weit über 1000 Frauen schon gearbeitet. Ich habe es mal grob überschlagen, ob das 1,5, 2 sind. Das hört sich vieltrabend an. Es ist tatsächlich eine gemachte Erfahrung, die ich hier wiedergeben möchte. Ich möchte nicht die Stereotype bedienen, das ist ganz klar. Aber es ist meine Erfahrung. Und damit kann man eben schon eine gewisse Aussage treffen. Denn ich habe verschiedenste Branchen begleiten dürfen. Also Frauen, ob es eine Absolventin ist, ob es eine Professorin ist, die mir selber gesagt hat zum Beispiel, Mensch, ich habe mich da zu billig verkauft. Ich habe mich einfach unter Wert verkauft.
Da gibt's ja dann ganz viele so typische Sachen, die immer wieder vorkommen. Also beispielsweise die Frage nach dem Einstiegsgehalt. Wenn man darauf eingeht, ist es ja wahrscheinlich schon mal schlecht, wenn ich mit dem Minimalgehalt anfange von bis. Sollte ich gleich mit dem Maximalgehalt kommen? Was sagen Sie?
Absolut richtig. Also das ist zum Beispiel ein sogenannter Trick, der gerne verwendet wird. Man spricht auch von der sogenannten Ankertechnik. Wir Menschen sind ja so konzipiert, dass unser Gehirn nicht so viel Energie verbrauchen soll. Das ist evolutionsbiologisch tatsächlich gewachsen. Und jetzt bedienen wir uns gewisser Tricks. Und wir treffen schnell Entscheidungen. Und ein ganz beliebter Trick ist dieser Ankertrick. Das ist die erste Zahl, der erste Wert, der innerhalb eines Gesprächs, ob es jetzt ums Verkaufen geht oder Verhandeln, genannt wird. Wenn ich jetzt bewusst nach meinem niedrigsten Einstiegsgehalt gefragt werde, was passiert? Ich bin in der Situation, ich muss mich verkaufen, präsentieren. Und dann fängt mein Gehirn an, oh, ich darf ja nicht lügen. Ich sollte die Wahrheit sagen. Und schwupps, nenne ich meine niedrigste Zahl, weil ich will ja vielleicht doch nicht komisch rüberkommen. Und dann habe ich den Anker platziert. Und von da dann höher zu handeln, ist natürlich wesentlich schwieriger. Deswegen gebe ich meinen Frauen, aber auch Männer, also alle, die zu mir kommen, immer mit, bitte setz dir 3 Ziele, ein Maximalziel und bitte geh damit ins Rennen. Und das unterste Ziel, das ist bitte dein Geheimnis und das bleibt bei dir.
Jetzt kommen wir mal direkt ins Verhandeln. Wenn Sie als Karriereberaterin Ihre Strategien und Tipps weitergeben, Tipp Nummer 1 ist welcher?
Das kommt tatsächlich auf die Persönlichkeit an. Also ich kann nicht pauschal sagen, ich gebe jetzt hier Tipp 1, 2, 3 und nur mit diesem Tipp kommst du weiter. Es ist ganz wichtig, erstmal zu schauen, wie ist die eigene Situation. Und von da an gehe ich dann weiter. Das heißt, was möchte ich konkret verändern? Wo möchte ich hin? Und vor allen Dingen, warum möchte ich etwas verändern? Das ist ganz wichtig. Denn ich muss erstmal für mich die Frage klären, warum möchte ich an meinem Status quo was verändern? Was hat dazu geführt? Und dann kann ich in die Zielsetzung gehen und mir konkrete Ziele tatsächlich auch setzen, die ich dann verwirklichen möchte. Und dann kommt es auf den Typus an. Ich habe manchmal Frauen, die sind da wie so ein kleines Mäuschen vor mir und zucken zurück, wenn sie eine größere Zahl hören und haben aber eine Top-Qualifikation vorzuweisen, wo ich dann einfach sage, Mensch, ne, und da müssen wir ganz anders rangehen. Da kann ich nicht einfach sagen, Mensch, setz dir einfach ein Ziel und fertig aus.
Das ist ganz interessant zu lesen. In Ihrem Buch Kenne deinen Wert, dass Sie von der Augenhöhe sprechen, die man erstmal erreichen sollte. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Wir sitzen da im Gespräch, vielleicht sind da noch 5 andere drumherum und dann sind wir schon mal per se etwas eingeschüchtert. Und dann ist die Situation, du Chef, ich nix, wie gehe ich dann vor?
Richtig, also auch hier ist es einmal wichtig, sich klar zu machen, die eigene Leistung. Ja, was kann ich vorbringen? Was für Ideen habe ich? Und sich auch klar zu machen, wir wollen doch alle ein Ziel erreichen. Wir arbeiten, wir sitzen in einem Boot, wir ziehen an einem Strang, wir wollen Dinge verändern. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen, nämlich die Angst vor Autoritäten. Wir haben gelernt oder haben verschiedenste Erfahrungen mit, sei es Eltern, also aus dem Familienbereich, aber auch Trainern, vielleicht die Erzieherin im Kindergarten und die prägen uns auch, was die Autorität oder unsere Haltung zu Autoritäten angeht. Wenn ich natürlich schon eine schlechte Erfahrung habe, habe einen schlechten Musiklehrer gehabt, der mich ganz blöd behandelt hat vorne an der Tafel, vor der Klasse.
Hat sich das nicht verändert? Entschuldigung, wenn ich da gerade reingrätsche, aber gerade innerhalb der jungen Generation hat sich nicht auch dieses Verhältnis Respekt und Hierarchien verändert?
Stellenweise. Also ich kann natürlich nicht sagen, pauschal eine Generation tickt so und die andere davor tickt ganz anders. Es gibt immer wieder Unterschiede. Wir sind Individuen, wir machen unsere eigenen Erfahrungen und haben natürlich unsere eigenen Gedanken und Glaubensmuster, die wir mit uns tragen und unser Rucksack sozusagen, der gefüllt ist natürlich auch mit unseren eigenen Themen, die wir angehen dürfen. Dementsprechend kann man nicht pauschal sagen, der eine so, der andere so.
Jetzt ist gerade heute zum Weltfrauentag das Thema Gender Pay Gap auch wieder ein ganz großes, also das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wenn es ums Gehalt geht. Wie stellt es sich zusammen überhaupt?
Das ist reine Statistik, muss ich erstmal vorab sagen. Und ich finde es ganz gut, dass es wieder jetzt auch publiziert wird, publik wird, in die Medien kommt. Wir müssen aber eins unterscheiden. Wir haben einmal den unbereinigten oder die unbereinigte Gender Pay Gap und die bereinigte. Das sind 2 verschiedene Themen. Das, was wir jetzt ansprechen, auch mit dem Equal Pay Day, der ja gestern war, ist, dass erstmal der Topf Frauen genommen wird, mit dem Topf Männer verglichen wird. Und da ist es völlig wurscht, sage ich mal ganz auf gut Deutsch, was die verdienen, ob die in Teilzeit beschäftigt sind, ob sie in Berufspausen gehen oder nicht. Da wird einfach nur stupide die eine Gruppe mit der anderen verglichen. Das sagt erstmal nichts aus, weil es ist zumindest mal ein Weckruf für uns. Aber spezieller finde ich die bereinigte Gender Pay Gap, weil die berücksichtigt zum Beispiel, wenn ich als Frau länger zu Hause bleibe, wenn ich in bestimmten Berufsverhältnissen bin und gar nicht so oft in der Führungsposition auftauche. Und da wird dann eben auch geguckt, wie sieht das denn aus in den echten Jobs, die miteinander vergleichbar sind, also unter Professorinnen. Zum Beispiel.
Susan Moldenhauer, Karriereberaterin bei uns in SWR 1 Leute. Wir sprechen über den Gender Pay Gap. Und da ist ganz auffällig, in Baden-Württemberg ist der ganz besonders hoch. Frauen verdienen im Schnitt 23% weniger. Ich war sehr überrascht, als ich das gehört habe. Woran liegt es?
Ich kann mir vorstellen, wir haben ja sehr viel Industrie, gerade in diesem Bundesland. Und damit verbunden und einhergehend entsprechend viele Führungspositionen. Und wenn wir dann genau schauen, wie sind die belegt, wie sind die besetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht doch eher von Männern besetzt sind. Und jetzt haben wir hier was ganz Interessantes. Wir haben zwei gegenläufige Entwicklungen. Wir haben also, wenn wir in den ersten Schritten unserer Karriere sind, einen sehr hohen Frauenanteil und der ist gegenläufig. Das heißt, der nimmt immer weiter ab, je höher die Position ist, und gleichzeitig steigt aber dieses Gehaltsdelta. Damit kann ich mir das erklären. Also wir haben viel Industrie, wir haben viele Betriebe und mit Sicherheit mehr Männer, die dort das Sagen haben. Und da wird das Gehalt größer. Die Frauen werden zurückhaltender. Die gehen nicht so oft eben in die Führung, gehen vielleicht dann eher nach Hause und in die Babypause und so weiter und gehen nicht mehr sozusagen in Führung und fordern da ein.
Jetzt würde man ja im Grunde das Gegenteil erwarten, gerade in Bereichen, wo es viel Industrie gibt. Mhm. Was ist Ihr Ratschlag als Karriereberaterin an die Frauen?
Macht euch eure Leistung bewusst und vor allen Dingen geht proaktiv für euch nach vorne. Also wir hatten vorhin schon gesprochen über die Meeting-Situation, ne? Wie das ist, wenn ich einfach gehemmt bin und mich nicht traue, mal meine Forderung zu platzieren. Ich sollte wirklich immer an den Alpha, sage ich mal, an diejenige Führungskraft tatsächlich adressieren. Ja, meine Ideen, meine Ziele und auch wirklich das kundtun und auch mal drüber sprechen, woran arbeite ich eigentlich, was bewegt mich, was ist in meinem Bereich dasjenige, was ich verändern möchte. Ja, mit welchem Erfahrungswert gehe ich daran? Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für die Frauen, ein Erfolgsjournal vielleicht anlegen oder die Dinge, die ich bewege, sichtbar machen. Es kann eine Wand im Büro sein, wo ich einfach Dinge platziere, die ich erledigt habe, und ins Gespräch gehen. Netzwerken, auch so ein Thema. Wir Frauen unterstützen uns gar nicht gegenseitig, sondern da ist irgendwann mal eine da oben angekommen. Und dann war's das.
Na, da gibt's inzwischen jede Menge Netzwerke, auch speziell für Frauen. Mhm. Also da haben sich die Frauen ja durchaus gemacht und können sich von den Männern vielleicht auch immer noch was abgucken. Sie können das beurteilen, Sie waren selber Führungskraft. Wie ist das manchmal in großen Unternehmen und in Firmen? Wird da die Weiterentwicklungsmöglichkeit und die Dinge, die Mitarbeiter für sich selber tun könnten, wird das manchmal bewusst zurückgehalten, weil das ja auch am Ende Geld kostet?
Ich kann natürlich auch hier nicht für alle Unternehmen und alle Organisationen sprechen. Es ist tatsächlich auffällig. Es gibt immer noch sowas wie den alten Boys Club, den man immer wieder findet in bestimmten Unternehmen, wo dann nach außen zwar kundgetan wird, ja, wir wollen Frauen fördern und wir setzen uns ein. Ich glaube, es muss von beiden Seiten angegangen werden. Also auf der einen Seite, dass die Frau tatsächlich wirklich sagt, komm, wir wollen hier was verändern. Ich gebe zum Beispiel auch Müttern den Ratschlag, frag doch mal nach im Unternehmen, wie sieht das aus mit einer geteilten Stelle? Also die sogenannten Jobsharing-Tandem-Positionen, sowas mal anzusprechen im Unternehmen und einfach zu signalisieren, guck mal, ich möchte doch weiterkommen. Lass uns doch aber schauen, wie wir eine Lösung finden für das Problem, damit wir es eben langfristig auch schaffen, Frauen gezielt zu fördern. Und ich glaube, wir müssen da sowohl die Männer adressieren, als eben auch die gesamte Führungskultur in den Unternehmen angehen dürfen zu einem Kulturwandel.
Und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle Geschlechter. Die Kinderbetreuung, die kann nämlich sogar auch zum Bonbon in der Verhandlungsposition werden. Sie haben einen guten Tipp für alle, die in Sachen Kinderbetreuung was für sich rausholen wollen. Weil in einer Verhandlungssituation, wenn es ums Gehalt geht, kann das tatsächlich ein Bonbon sein. So sagen Sie es. Wie denn?
Ja, tatsächlich. Es gibt ja immer noch Bundesländer oder auch Gegenden, wo ich als Mutter das Kindergartenentgelt selber zu tragen habe. Bedeutet ganz einfach, um mal ein Bild zu nehmen, ich habe mein Portemonnaie, da ist schon die Steuer durchgelaufen, die Sozialversicherung durchgelaufen und da muss ich aus meinem Geldbeutel natürlich noch die Kita-Beträge zahlen. Das geht ins Geld. Ich glaube, das weiß jede Mutter unter uns. Von daher kann ich nur sagen, wenn ihr in der Verhandlung seid und bei euch wird das nicht übernommen, das Kindergartenentgelt, werft das ein in der Verhandlungssituation und signalisiert eurem Arbeitgeber, guck mal, ich komme dir entgegen auf Augenhöhe, weil das Kindergartenentgelt, das kann übernommen werden als Betriebsausgabe. Und das Spannende ist, der Arbeitgeber kann das voll absetzen und ich zeige wiederum, ich bin informiert, ich gucke auch mal über den Tellerrand und dann vereinbare ich einfach, während mein Kind im Kindergarten ist, in dieser Zeit wird das Kindergartenentgelt übernommen und danach machen wir vielleicht noch eine Zielvereinbarung, wenn wir uns dann nochmal zusammensetzen in 2, 3 Jahren, wenn das Kind in die Schule kommt, dann kann ich aber auch einen Gehaltssprung vielleicht vereinbaren. Ja, weil ich dann wieder Ziele gesetzt habe, weil ich natürlich motiviert herangegangen bin und somit sind 2 Fliegen mindestens mit einer Klappe geschlagen.
Sie kennen es aus der Praxis. Wie oft wird es umgesetzt?
Verhältnismäßig wenig, weil viele das gar nicht wissen. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Es gibt ja die entsprechenden Vorgaben, es gibt die Sachleistungen, die wir verhandeln können und vielen fällt das gar nicht ein und sagen, Mensch, das ist ja ein toller Tipp, den gebe ich weiter. Da würde, glaube ich, ganz vielen wer damit geholfen, weil es wird ja auch immer diskutiert, dass eben gerade Eltern so viele Kosten haben und der Schuh drückt und der Gürtel muss enger geschnallt werden. Also von daher ist das, glaube ich, ganz wertvoll, wenn wir das mit mehr publizieren würden.
Wie ist es denn mit Fortbildung? Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren in sich selbst. Mhm. Inwieweit kann das denn dann bei einer Gehaltsverhandlung entscheidend sein?
Das kann auch sehr entscheidend sein, zumal ich ja was für den eigenen Marktwert tue. Das heißt, ich qualifiziere mich weiter. Ich zeige, ich bin interessiert, ich möchte wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und Fortbildungen kosten auch Geld. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, diesen Bonbon auch auszuspielen in der Verhandlung und mit meinem Gegenüber zu sprechen und abzumachen, okay, ich bleibe dann noch 3 Jahre länger im Unternehmen. Dann fließt uns natürlich das Gut der Ausbildung, der neu erworbenen Qualifikation wieder zurück und so weiter. Lass uns da mal gucken. Das wäre.
Was ist dran an diesem Spruch, Timing ist alles, beispielsweise für so eine Verhandlung, wenn es um Fortbildungen geht? Gibt es da einen besonders guten Zeitraum, den Sie empfehlen würden?
Auch da wieder, wie die Juristen, es kommt drauf an, wie das in der Organisation grundsätzlich läuft. Es gibt natürlich in großen Organisationen auch Budgets für Fortbildung. Die werden leichter mal angezapft als jetzt das Gehaltsbudget, die Personalkosten.
Jahresanfang ist dann wahrscheinlich ein besserer Zeitpunkt als Jahresende.
Jahresanfang bei manchen, aber auch im Herbst schon, weil da dann die Budgets wieder gesetzt werden für das kommende Jahr oder für die kommende Saison. Auch da wieder kommt es auf die Unternehmung an. Wenn ich in einer kleineren Unternehmung bin, vielleicht einer 3- bis 5-Mann-GmbH, kann ich das vielleicht, oder Frau GmbH natürlich, kann ich das platzieren. Da finden wir vielleicht andere Lösungen. Also auch hier wiederum genau selber informieren, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Wie ist es eigentlich im eigenen Unternehmen damit bestellt? Wie läuft das grundsätzlich?
Sie schreiben in Ihrem Buch Kenne deinen Wert, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen besonders damit zu kämpfen haben, dass der Gehaltsunterschied so ein großer ist. Damit würde man auch nicht rechnen.
Absolut nicht. Also ich beziehe mich auch in dem Aspekt auch nochmal auf eine spannende Studie, die belegt, dass Professorinnengehälter verglichen mit Professorengehältern auch ins Hintertreffen geraten. Das ist ganz spannend, weil man hat Besoldungsgruppen, eine ganz klare Gehalts- und Bezahlstruktur, die ist definiert. Also da gibt es kein drunter und drüber und trotzdem gibt es ein Momentum, dass die Professorinnen weniger verdienen.
Woran liegt's?
Das frage ich mich auch und dann habe ich aber geguckt, es gibt natürlich auch in Tarifgefügen, weil die Frage sehr häufig kommt, auch Möglichkeiten, Variablen zu verhandeln. Das können also Sonderpositionen sein, Sonderleistungen und Sonderzulagen. Da sind wir Frauen tatsächlich auch wieder im Hintertreffen, weil wir die nicht ansprechen.
Sind die denn bekannt? Wo finde ich die heraus?
Ganz wichtig, wenn ich in einem Tarifgefüge bin, also in einem Unternehmen, das nach Tarif bezahlt, sollte ich natürlich erstmal meinen Tarifvertrag lesen. Das machen viele schon nicht. Dann kann ich mich darüber informieren und kann natürlich auch nochmal schauen, ob es Betriebsvereinbarungen gibt, die sich dazu äußern, ob es da noch Möglichkeiten gibt. Einfach ins Gespräch gehen und nachfragen.
Das ist jetzt der öffentliche Dienst. Wie ist es im Handwerk?
Im Handwerk sieht das ähnlich aus. Da haben wir natürlich auch ganz klare Gehaltsstrukturen. Also da kommt es darauf an, wie ist auch das Arbeitsverhältnis gestaltet und welche Mehrleistung kann ich wirklich nachweisen und wie kann ich mich da positionieren? Habe ich vielleicht besonders tolle, große Kunden gewonnen? Habe ich eben über mein handwerkliches Arbeiten hinaus etwas getan, dass das Unternehmen eben nochmal bekannt wird? Eine gute Kundenbindung, guten Kundenstamm aufgebaut? Also ich kenne auch Frauen, die sind zurückgekommen vom Büro ins Handwerk, weil sie gesagt haben, ich möchte mich komplett verändern, möchte mal was anders tun.
Auch ein Handwerk, was früher ein typisches Männerhandwerk war, wie verhält es sich damit?
Auch das kann sich teilweise verschieben. Also ich gehe in meinem Buch zum Beispiel auf 2 berühmte Berufe, die sehr stigmatisiert sind, ein. Nämlich einmal das Friseurhandwerk und dann einmal die Branche der IT, also erstmal ganz allgemein. Und dann gehe ich ein bisschen zurück in die Geschichte und gucke mir an, wie war das eigentlich früher bestellt um das Friseurhandwerk? Und früher waren das hauptsächlich Männer, die dort beschäftigt waren. Das hat sich entwickelt von einem mittelalterlichen Baderberuf, der hauptsächlich eben ein Mann war. Erst später, so im 20. Jahrhundert, fing das an, dass auch Frauen zum Friseur gegangen sind. Und da entwickelte sich dieser gemischte Salon. Das heißt, das, was wir heute kennen, dass wir zu der Friseurin gehen, die eine Frau ist in der Regel, zu 90%, das hat sich erst in jüngster Zeit entwickelt.
Wir kennen natürlich jetzt auch, wenn es ums Geld geht, viele Tarifstreits, oft monatelang. Im Herbst war das so im Einzelhandel. 5 Verhandlungsrunden hat es da gegeben, um rückwirkend dann 3% rauszuholen. Ab April nochmal magere 1,7%. Das deckt ja nicht mal mehr die Inflation. Die lag im Februar schon bei mehr als 5%. Haben Sie da Tipps, was machen, wo jetzt gerade alles teurer wird?
Was wir tun können, ist natürlich uns zu organisieren und auch diese Dinge ganz anders zu bewerten, um eine andere Bewertung zu bekommen. Also ich finde es zum Beispiel in dem vielbeschworenen Bereich der Pflegeberufe, eben die tragenden Berufe, die uns durch die Krise hinweg geholfen hatten und die belächelt, also beklatscht worden sind, ne, und so weiter, finde ich es ganz wichtig, dass wir hier die Bedeutung insgesamt hochheben. Und das können wir als Einzelne wahrscheinlich nicht tun. Das können wir nur im Verbund machen, indem wir wirklich an die Politik diesen Wunsch oder eben dieses Ziel adressieren.
Da sind die Pflegekammern dann gefragt.
Zum Beispiel. Ja, also wir haben ja auch gesehen, dass die Unterstützung, die gekommen ist jetzt von der Bundesrepublik, die da ausgerufen worden ist, noch nicht mal alle Pflegeberufe erreicht hat. Es liegt einfach daran, dass wir da verschiedene Arbeitgeberverbände haben. Und das waren, glaube ich, maximal 10%, die überhaupt nur angekommen sind von diesen Förderungen, die ausgerufen worden sind.
Gerade bei Vorstellungsgesprächen und Gehaltsverhandlungen, da gibt es auch sehr krasse Beispiele, die Sie beschrieben haben. Sie haben das in dem Kapitel unterste Schublade zusammengefasst. Was ging denn so gar nicht?
Ja, also es gibt ja Beispiele aus dem wahren Leben. Ich sage ja immer, das wahre Leben schreibt die besten Geschichten. Und so ist mir einmal zugetragen worden, tatsächlich von einer Dame, die sich beworben hat, dass sie plötzlich, also sie beschrieb die Szenerie und ich habe es wirklich wie ein Bild vor mir. Ich kann es mir gut vorstellen. Sie ging in einen leeren Raum, der war grau und es saß schon eine Armada da am großen Tisch und sie hatte nur einen Stuhl zur Verfügung gestellt bekommen und hat sich da selber natürlich schon gefragt, was ist hier eigentlich los? Und dann wurde sie doch tatsächlich gebeten, sich auf diesen Stuhl zu stellen und ein Volkslied zu singen.
Hat sie es gemacht?
Nein. Also sie hat mir nur geschildert, wie sie sich in diesem Augenblick gefühlt hat. Und sie sagte, diese Sekunden vergingen gefühlt wie Stunden. Und sie sagte, ich bin hier im falschen Film.
Also es war kein Casting für einen Gesang, sondern es war irgendein
also
Job.
Also es war weder ein Casting für irgendeine merkwürdige Fernsehsendung noch für irgendein Sketch oder sonst was. Es war eine echte, erlebte Bewerbungssituation. Und es war sogar noch, lassen Sie mich raten, gemeinnützig. Also es war irgendwas, was mit Verein, also es war irgendwas, Wohltätigkeitsthemen waren da mit implementiert. Irgendwas war da im Hintergrund. Also ich habe gedacht, das gibt's nicht.
Was haben Sie noch an krassen Beispielen zu hören gekriegt?
Ja, es gibt Beispiele, wo ich mir denke, sind wir jetzt im 21. Jahrhundert oder 1971 stehen geblieben? Also so etwas, wenn Frauen gefragt werden, Mensch, Sie haben Kinder und Sie wollen hier noch arbeiten? Und es passiert. Oder, naja, Sie können ja schwanger werden, ne? Sie sind ja in der fruchtbaren Phase. Also das finde ich auch wirklich eine Übergriffigkeit ohne Ende. Abgesehen von der untersten Schublade vom Niveau des Gesprächsführers. Und der Frau doch zu sagen, ja Mensch, Sie können doch Kinder kriegen. Und wenn Sie dann weg sind, dann, ich bezahle Ihnen jetzt kein Mehrgehalt, weil Sie könnten wegbleiben. Und das wäre ja für die Firma nicht gut.
Wie reagieren in so einer Situation? Denn ich will ja höflich bleiben.
Richtig. Also zunächst einmal stellt sich natürlich die Frage, okay, verliere ich hier die Kontenance oder bleibe ich wirklich bei mir und höflich? Dann sollte ich wirklich gucken, okay, wie gehe ich mit diesem Signal, was jetzt kommt, mit diesem Angriff, der ja wirklich stattfindet, auch auf der persönlichen Ebene, wie gehe ich damit um? Und dann sollte ich mir Zeit nehmen, erstmal mich zu sammeln. Weil natürlich ist das erstmal ein Schockmoment. Ja, das heißt, ich kriege dieses Argument um die Ohren und ich bin gar nicht vorbereitet.
Da fallen uns hinterher, wenn wir draußen sind, fallen uns die besten Sachen ein, dann ist es zu spät.
Ja, Schlagfertigkeit und so weiter. Und wenn ich mich im Vorfeld, wie gesagt, darauf einlasse, dass so etwas Hartes kommen kann und mir zurechtlege, wie könnte ich damit umgehen? Und das ist jetzt ein Trick, dass ich einfach sage, ich gehe erstmal in die Ruhe, sammel mich, versuche mich zu sammeln und zu sagen, also dann kann ich mir natürlich auch ein bisschen Frechheiten rausnehmen und sagen, also entschuldigen Sie, wollen wir auf diesem Niveau hier so weitermachen oder haben Sie andere Argumente? Also wenn ich mir zutraue, eine Gegenfrage zu stellen, dann sollte ich das auch machen.
Was haben Sie persönlich mal erlebt, wo Sie hinterher gedacht haben, eigentlich das ging so überhaupt nicht?
Wenn ich zurückdenke, ich persönlich, also in eigenen Verhandlungssituationen, ich bin bisher toi 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 relativ gut durchgekommen. Natürlich bin ich auch hier und da mal vertröstet worden, habe dann aber auch immer gesagt, okay, wir sprechen nochmal. Und ansonsten kann ich tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe einfach zu viel Kommunikationserfahrung und weiß, was kommen kann, sodass ich Dinge vielleicht auch nicht zu persönlich nehme, mich da auch nicht zu sehr ärgere, sondern einfach sage, ein Nein heißt noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es gibt noch eine Chance für ein zweites Mal und dann geht's weiter.
Und dann geht's weiter. Ist doch ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Susan Woldenhauer.
Freut mich sehr. War sehr schön hier.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.